NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist Verena Gonsch. Herzlich willkommen zu unserer Redezeit. Heute geht's ums Geld und da hört für viele ja der Spaß auf. Bargeld unter Verdacht, wozu brauchen wir Münzen und Scheine, heißt unser Thema. Und ich muss sagen, nachdem mir gestern wieder ein Schwung Münzen aus dem Portemonnaie gefallen ist und meine Handtasche sowieso immer so schwer ist von dem ganzen Geklimper und ich immer suchen muss nach den 1 und 2 Cent, bin ich auf jeden Fall schon mal dafür. Also für die Abschaffung. Aber der Anlass der Debatte ist ein ernsterer. Es gibt einen Vorstoß der EU, Bargeldgeschäfte über 5.000 Euro zu verbieten, um die Finanzgeschäfte von Terroristen zu erschweren. Ob das Sinn macht, darüber werden wir heute Abend sprechen und natürlich auch über Ihre Einstellung zum Bargeld. Wie geht es Ihnen? Finden Sie, wir brauchen das Bargeld noch? Glauben Sie, der EU die Bargeldzahlung auf 5.000 Euro begrenzen will, um die Finanzierung von Terrorgruppen zu erschweren? Und hätten Sie lieber nur noch Karten im Portemonnaie? Wenn Sie mögen, rufen Sie uns an, wie immer unter der Servicenummer 08000 441777 oder beteiligen Sie sich im Internet unter ndr.de/redezeit. Aber erstmal ein paar musikalische Anstöße zum Thema Geld, eingefangen von Thomas Jähn.
Geld, Geld, Geld ist lustig.
200er Honey, Fuffi, Swanny, Zehner.
Geld macht fröhlich.
Ein Multi-Sulti-Millionär.
Geld ist sehr, sehr nützlich, denn das Leben ist leider ziemlich teuer.
Was kostet die Welt?
Wo ist das verdammte Geld, Lebowski?
Geld, nur das Geld, nur das Geld.
Geld ist nur Papier, George. Darauf kommt's nicht an, auch wenn es oft so scheint.
Geld! Gib mir ein bisschen Geld!
Manche haben's nie.
Ich brauch Geld!
Aber ich will einfach sauer.
Geld steckt nicht.
Money, money, money must be funny in the rich man's house.
Geld ist schön, auf jeden Fall schöner als kein Geld.
Ja, das auf jeden Fall. Schöner als kein Geld. Bargeld unter Verdacht. Wozu brauchen wir Münzen und Scheine? Unser Thema heute, rufen Sie an unter 08000 441777. 53% der Deutschen zahlen lieber bar, 29% mit Karte. Hermann Josef Tenhagen ist Chefredakteur des Online-Magazins Finanztipp. Herr Tenhagen, wieso hängen die Deutschen so am Bargeld?
Naja, Bargeld macht Spaß. Dagobert Duck hat drin gebadet. Und Bargeld ist Datenschutz. Also das, was man bar bezahlt, das kann niemand mitverfolgen. Dabei geht es weniger um die Frage des Staates als um die Frage, dass viele Unternehmen ja ein Interesse daran haben, genau zu verfolgen, was wir denn so alles kaufen, um uns noch was anzubieten und noch was anzubieten. Und am Ende geben wir Geld für Dinge aus, die wir gar nicht unbedingt gebraucht haben.
Also Sie finden nicht, dass wir uns davon verabschieden sollten?
Ich finde nicht, dass wir uns da verabschieden sollten, aus dem Datenschutzgrund schon mal. Und dann gibt es auch noch einen, wenn Sie so wollen, so einen politischen Grund. Es gibt eine heftige Debatte unter den Ökonomen, ob man das Bargeld nicht abschaffen soll, damit man negative Zinsen einführen kann für uns, also für Sparer. Das brauchen wir gerade nicht.
Oh, Negativzinsen, das müssen Sie gleich mal erklären. Ich habe bei Wikipedia nachgeschlagen, das sind Zinsen, mit denen ein Guthaben belastet wird.
Naja, wenn ich das Geld nur noch elektronisch auf der Bank habe und dann verfügt die Notenbank, dass sozusagen Spargelder negativ verzinst werden, dann kann man das machen. Man kann es ja nicht mehr nach Hause holen, unter die Matratze packen und sagen, Negativzinsen gehen gar nicht. Weil wenn ich es unter der Matratze habe, habe ich zwar das Risiko, dass einer kommt und das wegnehmen will, aber negativ verzinsen kann es sich dann nicht, weil es bleibt ja da liegen, solange das keiner wegholt.
Mhm. Carsten Schneider, Sie sind SPD-Fraktionsvize und Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss. Sie fordern eine Obergrenze für Bargeld. Wie hoch soll die denn sein und warum wollen Sie das?
Die soll zwischen 3.000 und 5.000 Euro sein. Hintergrund ist, dass wir weder die Unternehmen irgendwelche Daten zur Verfügung stellen wollen, wie Herr Tenhagen das befürchtet hat, noch Negativzinsen für Einleger durchsetzen wollen. Im Gegenteil, das ist eine akademische Diskussion, sondern wir wollen Geldwäsche vor allen Dingen bekämpfen und die findet im großen Stil in Deutschland statt. Wir haben als Bundestag einen Gutachten in Auftrag gegeben, das von über 100 Milliarden Euro pro Jahr ausgeht und dieses Geld wird in Deutschland bevorzugt gewaschen, weil viele andere Länder restriktiver sind, Bargeldobergrenzen haben. Und da finden insbesondere im Bereich, aber auch im Gebrauchtwagenhandel mit anderen Dingen findet das statt. Und das ist ein Instrument, um Geldwäsche, aber auch Terrorismusbekämpfung zu bekämpfen und so schwierig wie möglich zu machen.
Mhm. Jens Beusen-Hochgriffe ist Konjunkturexperte am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Einige Ihrer Kollegen haben ein Manifest unterschrieben, das Bargeld nicht abzuschaffen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Brauchen wir das Bargeld überhaupt?
Es wäre zumindest sehr schwierig, das Bargeld abzuschaffen. Es ist, glaube ich, Herr Dennerhang hat das schon angedeutet, man wäre dann bei allen Finanztransaktionen auf ein Bankkonto angewiesen. Und da ist zum einen natürlich vielleicht die Frage nach dem Negativzinsen oder den, da spielt eine Rolle, aber es spielt auch eine Rolle, dass Bankguthaben einfach nicht in dem Sinne sicher sind. Die Finanzkrise hat es gezeigt. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass das Zahlungsmittel, das man eigentlich nutzen will, auf einmal ein Ausfallrisiko hat. Dass, wenn die Bank nicht mehr leisten kann, wenn die Bank untergeht, dann gibt es zwar immer noch die Einlagensicherung, aber hier mag es Verzögerungen geben, hier gab es vielleicht noch andere Probleme und auch eine Einlagensicherung kann im Ernstfall an gewisse Grenzen stoßen und Bargeld gibt hier die Sicherheit, dass man tatsächlich ein Zahlungsmittel hat.
Mhm. Bargeld unter Verdacht, wozu brauchen wir Münzen und Scheine? Darüber reden wir heute Abend und Sie können anrufen unter 08000 44177 und wir hören noch ein paar Stimmen von Passanten, die Silvia Bucke gefragt hat, was sie wollen.
Ich möchte nicht immer mit Karte bezahlen, weil ich auch einfach Angst habe, dass sie dann mal in falsche Hände kommt oder die Daten in falsche Hände. Deswegen würde ich also Bargeld immer weiter vorziehen. Ich benutze Bargeld immer noch täglich, für alles, außer natürlich bei größeren Beträgen. Das ist für mich immer noch richtiges Geld.
Ich hätte auch gern wieder die Tausender, weil ich die früher gebraucht habe. Ich war selbstständig und habe viel mit Aushilfen zu tun gehabt. Da ging es um größere Summen, die ich dann brauchte.
Normalerweise bezahle ich nicht mit 500 Euro natürlich, aber es ist eine Freiheit, ist auch gut.
Dass man bei uns in Deutschland sehr gut Geld waschen kann, das ist bekannt. Und das, finde ich, sollte man noch eindämmen. Aber für Kinder, dass sie lernen, mit Geld umzugehen, dafür braucht man doch noch Geld.
Ich zahle gar nichts bar, wenn irgend möglich, immer mit Karte. Ich bin es so gewohnt. Ich habe 25 Jahre in Belgien gelebt. Da ist es so üblich. Da gehen sie zum Bäcker mit ihrer Karte und kaufen eine Zeitung mit der Karte. Es ist ja so wunderbar. Ich finde Deutschland so rückständig.
Meine Freundin sagt, dass sie nicht so viel Bargeld mit mir rumtragen soll. Wenn man 200 Euro bar dabei hat, weiß man zum Schluss nicht mehr so richtig, wofür man es ausgegeben hat.
Ich bin dagegen, dass es ganz abgeschafft wird, weil ich ja auch mal kleine Geschenke mache mit Geld. Und wenn man dann einen 5-Euro-Schein mal hat und schenkt das einem Kind, freut es sich. Ja, wie soll ich das machen mit der Karte?
Ja, das ist wirklich ein Argument. Wie soll man das machen mit der Karte? Und in der Redezeit heute reden wir über das Thema Bargeld unter Verdacht. Wozu brauchen wir Münzen und Scheine? Und angerufen hat uns schon auch ein Wirtschaftsprofessor, wenn ich das richtig sehe, Professor Lev Dirks aus Lübeck. Guten Abend, Herr Professor Dirks.
Guten Abend, Frau Gonsch. Vielen Dank.
Was ist denn Ihre Meinung dazu?
Ich möchte mich nicht an den 5-Euro-Scheinen aufhalten. Ich würde stattdessen einen Schritt weitergehen wollen. Denken wir ans 19. Jahrhundert zurück. Dostojewski sagte bereits, Geld sei geprägte Freiheit. Und mit Verlaub, ich denke, wir täten ganz gut daran, wenn wir nicht daran dächten, diese Freiheit so leichtfertig aufzugeben. Ich möchte jetzt gar nicht in die Debatte einsteigen, ob eine Einschränkung der Verwendung von Bargeld die Sicherheit nachhaltig steigert, ob wir die Geldwäsche reduzieren können, ob wir die Kriminalität reduzieren. Ich glaube das nicht, aber das sei mal dahingestellt. Stattdessen würde ich gerne dem Herrn Schneider eine Frage stellen, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Und ich würde mich insbesondere über seine Stellungnahme als Politiker freuen. Also als jemand, der seine Kraft, das heißt so schön, dem Wohl des deutschen Volkes einsetzen wird. Ich verfolge diese Debatte ein bisschen aus dem Blickwinkel, dass in meinen Augen der entscheidende Grund, dem Bargeld zu Leibe zu rücken, das Überschuldungsproblem ist. Sprich, wenn wir die Schulden der größten Gläubiger betrachten, und das sind in der Regel die Staaten, und die Zentralbanken eine negative Zinslandschaft erzeugen, und das haben wir ja mittlerweile bereits, die EZB hat auf Einlagen einen Zins von negativ 30 Basispunkten, dann können wir auf der einen Seite sagen, Wachstum, Beschäftigung, das wird gefördert. Auf der anderen Seite verhält es sich aber so, dass Sie als Kunde Ihr Geld nicht mehr auf der Bank liegen lassen werden, wenn dort ein negativer Zins herrscht. Sie würden das Geld also abheben und dann sprichwörtlich unter dem Kopfkissen lagern.
Was ist denn jetzt Ihre Frage an Herrn Schneider,
ja,
der Professor
dazu,
spricht?
Frau Gonsch.
Keine Zweitvorlesung, bitte.
Keine Sorge, ich fasse mich kurz, Frau Gonsch. Frage ist jetzt, Der Sparer kann sein Geld nicht abheben, weil es kein Bargeld mehr gibt. Er wird also gezwungen, diese Entwertung des Geldes durchzuleben. Das heißt, in dem Maße, in dem wir jetzt anfangen, zunächst eine Obergrenze für die Bargeldzahlungen einzuführen, in dem Maße, in dem wir die 500er-Noten abschaffen, gehe ich nicht recht in der Annahme, dass das nur ein erster Schritt in diese Richtung ist. Ein erster Schritt in die Richtung der Abschaffung des Bargeldes, was in meinen Augen kein Kavaliersdelikt wäre, sondern tatsächlich die finanzielle Privatsphäre der Bürger einschränkt.
Herr Schneider, die Frage ging an Sie.
Ja, also diese akademische Debatte, die Sie da zitieren, die gibt es, aber die soll in der wissenschaftlichen Welt auch bleiben. In Deutschland gibt es sowohl beim Bundesfinanzminister als auch bei der SPD überhaupt keine Interesse daran, die Geldpolitik der EZB zu unterstützen, indem man das Bargeld abschafft. Das ist absurd. Und ich kann doch nicht, nur weil es eine akademische Debatte dazu gibt, mir die Möglichkeiten nehmen, im Bereich der Geldwäsche tätig zu werden. Und wir haben in Deutschland im enormen Maße Geldwäsche. Die ganzen Italiener waschen ihr Geld in Deutschland. Sie werden kaum verfolgt, wenn man nicht hinterherkommt. Und ich soll das gelten lassen, nur aufgrund dessen, weil Sie und ein paar andere Angst haben, es könnte irgendwann der Schritt kommen, dass das Bargeld ganz abgeschafft wird. Dafür haben Sie immer noch eine Wahl mit dem Stimmzettel und dann können Sie Parteien wählen, die das machen oder nicht machen. Denn so eine Entscheidung wird ja nicht kurzfristig getroffen, sondern das ist eine demokratische Entscheidung, so sagt man vorher auch. Und keiner der Parteien, zumindest die ich vertrete, der SPD, hat das im Hinterkopf.
Also ich würde ganz kurz mal Herrn Schneider doch widersprechen wollen. So ganz akademisch ist das nicht, wenn der Chef der Deutschen Bank darüber resoniert, wenn Herr Bofinger, der immerhin Wirtschaftsweiser dieser Regierung ist, sich dafür ausspricht, wenn der ehemalige US-Finanzminister darüber nachdenkt. Ich würde das nicht so von der Hand weisen. Ich verstehe ja das Argument der Politik. Ich verstehe auch dieses Geldwäsche-Argument. Und ich finde auch, dass Schwarzgeld kein Kavaliersdelikt ist und dass man dagegen vorgehen muss. Aber wenn Sie sagen, dass man kaum hinterherkommt, dann verstehe ich nicht recht, wie man allein mit so einer 5.000-Euro-Regelung hinterherkommen will, wenn man das denn wirklich wollte. Dann könnte man doch da deutlich massiver einschreiten und deutlich massiver tätig werden. Und man hätte auch in den vergangenen Jahren, als die ganzen Südeuropäer ihr Geld, zum Teil auch ihr Schwarzes, nach Deutschland geschafft haben und Immobilien gekauft haben, da einschreiten können, wenn man denn das gewollt hätte. Das war aber nicht so richtig gewollt.
Mhm. Also vielleicht dazu.
Herr Schneider nochmal, genau, das war eben Herr Beusen-Hohgriffe aus Kiel.
Die Problematik, die natürlich auftaucht, wenn man das Bargeld, obwohl es akzeptiert ist in der Bevölkerung, abschaffen will, ist natürlich auch deutlich. Man hat dann das Problem, dass man der Akzeptanz des Geldes als solche das Wasser abgraben würde. Und das wäre ein ganz großes Problem für den Wirtschaftskreislauf. Was würde passieren, wenn es sozusagen die... Was ist die Ausweichreaktion, wenn man zum Beispiel zu hohe negativen Zinsen oder Ähnliches einführen würde und es kein Bargeld mehr gäbe? Die Ausweichreaktion wäre, dass man Wertaufbewahrung mit anderen Mitteln betreibt. Das heißt, es würde vielleicht in Gold, in andere werthaltige Dinge investiert, die sich für die Wertaufbehaltung und teilweise vielleicht auch für Transaktionen eignen. Es würde eine Art von Parallelwährung entstehen. Und das wäre ein ganz großes Problem. Und ich glaube, da wird auch die Politik, hoffe ich, sehr vorsichtig mit umgehen. Da wird auch die Zentralbank sehr vorsichtig mit umgehen, weil das Vertrauen in die Währung als solche ist zentral für die Existenz dieser Zentralbank. Und von daher gibt es da erhebliche Probleme und auch nicht perfekten Weg in Negativzinsen oder Ähnliches. Und übrigens, das würde ich auch als großes Problem sehen, wenn man jetzt meinetwegen diese 5.000 Euro als Grenze einführt oder den 500-Euro-Schein abschafft. Es wird immer Substitute, es wird immer Alternativen geben, die vielleicht etwas weniger gut geeignet sind, aber die wahrscheinlich immer noch gut geeignet sind, entsprechende Geschäfte durchzuführen. Das heißt also, ob die diese Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, wirklich greifen, sei dahingestellt. Und wir werden es wahrscheinlich erst nach einiger Zeit dann erleben. Und vielleicht wird der Goldhandel stärker jetzt anspringen und Ähnliches passieren. Und so diese Geschäfte stattfinden. Und entsprechende Beschränkungen des Bargeldumlaufs werden dann verpuffen.
Wir sprechen heute Abend über das Bargeld, Bargeld unter Verdacht. Wozu brauchen wir Münzen und Scheine? Und Wolfgang Böck aus Bad Schwartau hat uns angerufen.
Hallo.
Herr Böck, hallo, grüße
ja,
Sie.
Hallo.
Sie haben angerufen.
Gut. Moin, moin, sage ich erstmal.
Ja, moin, moin ist immer gut, auch abends.
Ja, ich habe kein Geld zu waschen, aber ich bin blind und bin froh, dass ich jetzt, das Hartgeld war ja schon immer sehr gut zu unterscheiden und gut markiert. Neuerdings die 5-Euro-Scheine und die 10-Euro-Scheine kann ich jetzt auch erfüllen. Nein, die 29er habe ich noch nicht gehabt. Aber ich würde sagen, als Blinder brauche ich unbedingt Bargeld. Als ich blind wurde, habe ich meine Karte abgegeben. Das war mir viel zu gefährlich. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, was ich mit einem Handy jetzt irgendwo bezahlen könnte als Blinder.
Ja, das ist interessant. Gibt es denn auf der Karte auch in Blindenschrift die Markierung? Also könnten Sie theoretisch auch mit Karte zahlen?
Also ich bin schon 85 Jahre alt, also kann die Blindenschrift bestimmt nicht mehr lernen.
Ach so, okay. Gut, ein großes Plädoyer für das Bargeld. Vielen Dank, Herr Böck. Ich habe hier auch noch einige Hörermails, die auch fürchten, dass sozusagen diese Einführung der Abschaffung des Bargeldhandels auf so ab 5.000 Euro, dass das ist der Anfang vom Ende des Bargelds ist. Hier zum Beispiel Leon Hollmann, der schreibt, das ist der Anfang vom Ende des Bargelds. Die Sparer werden schon lange durch die Nullzinspolitik der EZB enteignet und nun wird zu einem weiteren Schlag ausgeholt. Und dann habe ich noch Irene Rothmüller-Bramsche aus Braunschweig, die schreibt, das Bargeld soll abgeschafft werden, damit das Regime noch mehr Kontrolle über die Bürger hat. Ja, und Friedrich Wachholz aus Goslar schreibt, bisher alles nur Aktionismus, der weder Auswirkungen auf Otto Normalverbraucher noch auf die Geldwäsche hat. Gefährlich wird das, wenn man versucht, Bargeld völlig abzuschaffen. Und er spricht sich auch gegen den Negativzins aus. Und noch einen vierten, Dietmar Meyer, auch aus Braunschweig. Das Terrorargument muss wieder einmal herhalten für eine weitere tiefgreifende Kontrolle und Belastung der Bürger. Carsten Schneider, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Was sagen Sie denn zu diesen Einwänden?
Ja, man kann es ganz kurz machen. Niemand will das Bargeld abschaffen. Niemand will eine Begrenzung dafür schaffen, wie viel Bargeld jemand hat. Sie können Ihr ganzes Geld in Bar halten, wenn Sie es wollen. Es geht nur darum, dass wenn Sie etwas kaufen, das mehr als 5.000 Euro ist, dass dann festgestellt wird, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte. Selbst das heißt, Sie könnten sogar Bar noch bezahlen, aber nicht anonym. Und das ist den Hintergrund, den es dafür gibt, ist weniger die Terrorismusfinanzierung, ist ein Teil, ein kleiner Teil, ist vor allem die Geldwäsche. Und da müssen wir ran. Und ich meine, Herr Tenhaken hat zu Recht darauf hingewiesen, das wäre zu wenig, wenn es das Einzige wäre. Das ist ja auch nur ein kleines Instrument. Wir haben als SPD ein Positionspapier gemacht mit ganz vielen anderen Punkten, um Geldwäsche zu bekämpfen. Das ist ein Teil davon, aber er regt die Leute ja unglaublich auf, weil es scheinbar ein erotisches Verhältnis der Deutschen zum Geld gibt. Ja, und finsterste Sorgen eines Überwachungsstaates damit kommen. Also die Idee käme ich ja gar nicht. Von daher bin ich so ein bisschen irritiert, dass man kaum noch sachlich über diesen Punkt reden kann. Und niemand will die Geldpolitik der EZB unterstützen in dem Maße, in dem man das, was Bargeld abschafft. Auch das ist nicht gewollt, sondern man muss sich ja vor dem Hintergrund dessen, dass wir in Deutschland nun mal das Eldorado der Geldwäsche sind, überlegen, was man macht. Und eins davon ist eine Obergrenze oder Identifizierung bei dem Bargeld. Aber es geht noch weiter. Herr Tenhaken hat das angesprochen. Ich würde das gern nochmal sagen. Es geht insbesondere auch im Immobilienbereich. Auch das war zu Recht ein Hinweis, was auch gerade griechisches Geld betraf, in Berlin sich sehr gut angelegt hat. Ich nehme an, in Hamburg auch. Und letztendlich auch bei den Fragen von Nicht-Finanzsektor. Der Finanzsektor selbst ist relativ aktiv, auch was Identifizierung von Geldwäsche betrifft, im Nichtfinanzbereich. Das sind Notare, Rechtsanwälte, Immobilienmakler, Antiquitätenhändler, die also quasi so etwas wie eine Währungsersatz darstellen, wo sie große Summen transferieren können mit einer hohen Werthaltigkeit. Da gibt es viel zu wenig Sensibilität und auch da werden wir mit rangehen müssen. Und diese Geldwäschegeschichte, also die Obergrenze, ist ein einziger Teil davon.
Jetzt haben Sie einen Fan, Heinz Kopmann aus Diekhoff. Nee, aus Seester, der schreibt, hier geht es doch nur um höhere Beträge, die kaum einer in der Geldbörse mit sich herumträgt. Noch nie habe ich ein Auto bar bezahlt. Was ist also neu dran? Kein Stück Freiheit gebe ich auf. Nichts verändert sich für Leute ohne Schwarzgeld. Also keine Panik. Herr Tenhagen, Sie sind Chefredakteur von Finanztipp. Dieses erotische Verhältnis der Deutschen zum Bargeld, das Herr Schneider eben beschworen hat, wie würden Sie das denn beschreiben? Also warum ist uns das Bargeld im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man mal nach Italien fährt oder Belgien, sieht man das ja, da zahlt man fast alles mit Karte. Warum halten wir das so hoch?
So ganz genau weiß man es nicht, aber möglicherweise ist es auch eine Spätfolge der beiden Inflationen, die ja dazu geführt hat, dass man in Deutschland sozusagen zu seiner Mark erst und inzwischen auch zum Euro diese Art von erotischem Verhältnis hat, dass man tatsächlich sehr, sehr stark daran glaubt, dass das was Werthaltiges ist, was man sich tatsächlich unter das Kopfkissen machen kann. Aber ich würde gerne noch mal zu Herrn Schneider zurück, um eine Frage loszuwerden. Also ich will für 8.000 Euro das gebrauchte Auto unbedingt bar bezahlen. Reicht es, wenn mein Verkäufer sozusagen von mir den Perso bekommt und notiert, ich bin der und der und dann darf ich die 8.000 Euro auch künftig bar mitbringen? Ich hatte das anders verstanden. Wenn das so sein sollte, wäre das ja schon mal ein wichtiger Hinweis auch für diese etwas aufgeregte Debatte.
Ja, das ist etwas, was wir uns als Sozialdemokraten vorstellen können. Es soll eine europaweit einheitliche Regelung geben. Es gibt bisher einen Flickenteppich. Manche Länder haben 1.000 Euro, manche haben 3.000 Euro Obergrenze. Und uns geht es ja darum, den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. Und es kann, ich habe auch mit dem Minister Schäuble darüber gesprochen, gut sein, dass wir in diese Verhandlung als Bundesregierung hineingehen und sagen, es gibt die Obergrenze von 3.000 oder 5.000 Euro, das ist noch nicht festgelegt. Und es kann auch gut sein, Sie können es darüber hinaus immer noch bar bezahlen. Dann allerdings muss derjenige identifiziert werden, der da tatsächlich zahlt, dass es keine Strohmänner gibt.
Ja, aber das ist ja, ich meine, wenn ich auf der Bank 15.000 Euro einzahle, muss ich mich heute auch identifizieren wegen der Geldwäsche. Warum das beim Notar anders sein soll und wie die Summe ist, ist ja nicht das Problem. Aber die Debatte, die man jetzt im Augenblick hat, die hätte man sich doch aber vorher vorstellen können und hätte man gleich leicht ausbremsen können, indem man gesagt hätte, jenseits einer bestimmten Summe muss sich der Käufer und der Verkäufer müssen sich ausweisen. Muss ich ja heute schon bei 150 Euro, wenn ich beim Supermarkt mit der Karte zahle.
Die Leute trauen ihn nicht, Herr Tenhagen.
Ne? das könnte, naja, also mir sagt man immer, das sei eine Zufallsauswahl, wenn mir das passiert.
Ach so, und das passiert dann drei in meiner Woche. Ich habe jetzt Dieter Knebel aus Hamburg in der Leitung und Sie können alle auch noch anrufen unter 08000441777 oder uns eine Mail schicken, ndr.de/redezeit. Wir reden heute Abend über das Geld, Bargeld unter Verdacht. Wozu brauchen wir Münzen und Scheine? Und jetzt aber erstmal Dieter Knebel. Guten Abend, Herr Knebel.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Also dann ist ja schon ein Merkmal, was mir also aufgestoßen ist an der ganzen Sache, ist ja schon vom Tisch. Das heißt also, das Bargeld soll nicht abgeschafft werden, sondern nur die Zahlungsgrößen werden also jetzt eher kontrolliert.
Genau, also ab sozusagen maximal 5.000 Euro. Und es ist auch die Rede davon, dass dieser große Euroschein nicht mehr benutzt wird, die 500 Euro.
Ja, das muss man sehen. Also ich finde diesen großen Schein recht gut. Ich bin viel unterwegs und ich habe gerne doch auch größere Bargeldbeträge bei mir, weil es ist einfach besser in einigen Situationen, wenn Sie mit Bargeld arbeiten, speziell im Ausland, um dann also vielleicht einen besseren Kurs zu bekommen und dergleichen mehr, also wenn Sie aus Europa raus sind. Mhm. Die andere Sache ist, dass das Misstrauen der Bürger ist ja gestärkt worden. Letztendlich, man hat ja die Umstellung von der D-Mark auf den Euro als Währungsumstellung dargestellt. Und wenn Sie die Preise damals verfolgt haben und auch heute sehen, was heute die einzelnen Dinge kosten, während ein großer Teil der Bevölkerung noch auf der Gehaltssituation vor dem Euro sitzt, dann nämlich muss man das mit der Umstellung doch mal etwas feiner untersuchen. Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus. Ich meine auch noch der pädagogische Effekt der Umgang mit Bargeld. Letztendlich ist es ja so, irgendwann müssen ja junge Menschen auch mal lernen, dass sie also im Prinzip nur das Geld haben oder das Geld ausgeben können, nämlich was sie haben. Das macht schon Sinn. Und dass im Prinzip dieses Leben vom Dispo, die Banken machen ein Wahnsinnsgeschäft, sie kaufen das Geld für 0,25 ein und verkaufen das für 10, 11 oder 12%. Das sollte man einschränken. Das heißt, ich muss jemand klar machen, du kannst im Prinzip immer nur das Geld ausgeben, was du hast.
Ja.
Und das sollte man lernen. Ob man später dann eine Kreditkarte dazu nimmt oder eine Bankkarte dazu nimmt, wie auch immer. Aber einmal muss ich das ja lernen. Von daher hat also auch eine Bargeldfunktion oder das im Prinzip auch noch eine Bargeldfunktion. Ein Beispiel hätte ich noch.
Ja.
Wie das ist mit dem Bargeld. Die eine schottische Bank hat während der Euro-Krise hat im Prinzip plötzlich sämtliche Geldautomaten gesperrt und die Karten wurden in den Läden nicht mehr akzeptiert, also von den Automaten her. So, und dann saß die ganze Republik, ich glaube 4 Tage lang, im Trockenen. Es gibt da eine Geschichte, dass also eine Ehefrau auf die nächste Polizeiwache gegangen ist in Schottland und hat gesagt, ich brauche Geld, ich habe hier nur meine Karten, ich muss meine Familie ernähren. Ich weiß nicht, ob so etwas abgesichert ist. Ich kenne auch den Wahrheitsgehalt dieser Meldung nicht, aber sie ist zu...
Gut, Herr Knebel, vielen Dank. Jetzt gehe ich erstmal auf Ihr pädagogisches Argument. Das finde ich ja schon interessant. Also fragen wir mal unseren Konjunkturexperten und Wirtschaftsexperten, Herrn Beusen-Hochgräfe aus Kiel. Lernen die Leute denn dann überhaupt noch mit Geld umzugehen, wenn sie nie mal irgendwas in der Hand hätten? Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir das sozusagen sukzessive abbauen.
Das ist jetzt kein klassisches Konjunkturthema, befürchte ich. Also, da bin ich.
Wieso? Sie haben doch mit Geld zu tun, dann müssen Sie das auch beantworten.
Ja,
können.
Das ist richtig. Allerdings weniger mit der Pädagogik des Geldes, sondern eher mit.
Ja, einen Hochschullehrer habe ich hier leider nicht.
Aber wie soll ich sagen, es ist natürlich, es gibt Überschuldungssituationen auch mit Bargeld. Man kann sich auch mit Bargeld wunderbar verschulden. Das Schöne ist ja, wenn man den Kredit von der Bank gekriegt hat, dann kann man sich auch entsprechend Scheine geben lassen. Da wäre ich erstmal nicht ganz so sicher, aber ich glaube schon, dass es vielleicht für das haptische Gefühl, für einfach der Umgang mit Geld ist wahrscheinlich Bargeld erstmal viel griffiger, sich daran zu gewöhnen und auch den Geld im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Da mag durchaus was dran sein, aber da bin ich dann im Bereich der Spekulation. Ich wollte eher noch einen anderen Punkt bringen. Es klang eben so ein bisschen durch, als wenn die Euro-Umstellung etwas mit den Reallohneinbußen, die in Deutschland vielleicht bei den Arbeitnehmern zu verzeichnen waren, über einige Jahre hinweg zu tun hat. Das ist genau der Punkt. Reallohn heißt, das hat mit dem Geldwert nichts zu tun. Das hat also andere Gründe. Und tatsächlich ist der Euro in seiner Geschichte bisher eine relativ stabile Währung gewesen. Die Inflation ist tatsächlich sehr niedrig gewesen. Das heißt, so gesehen ist das Vertrauen in den Euro und auch in das Bargeld, in den Euro als Bargeld ja durchaus berechtigt. Wenn allerdings das Vertrauen in die Zentralbank schwinden würde, und dazu braucht man noch nicht mal das Bargeld abschaffen. Eine Zentralbank kann sich auch verantwortungslos mit Bargeld benehmen. Und das hat ja in Deutschland auch schon einige Beispiele gegeben, in den 20er Jahren mit der Hyperinflation und anderer Zeit. Sie kann sich ganz einfach verantwortungslos mit Bargeld behalten, indem sie einfach viel mehr Bargeld in Umlauf bringt. Und das heißt also, man braucht nicht unbedingt das Bargeld verbieten, um als Zentralbank in Anführungszeichen schlimme Dinge zu tun. Das kann man auch noch mit Bargeld machen. Und von daher ist die Debatte, dass der Verbot des Bargelds, um tatsächlich der Zentralbank irgendwelche Mittel zu ermöglichen, würde ich auch etwas die Spitze nehmen wollen. Es bleibt allerdings der Punkt, und da ist Bargeld vielleicht ein wesentlicher Punkt auch dabei, es ist sehr zentral, dass wir Vertrauen in das Geldsystem haben, Vertrauen in das Geld. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für das Gelingen und das Funktionieren des Wirtschaftssystems als Ganzes. Und wenn dieses Vertrauen verspielt wird, dann wäre es desaströs.
Naja, und da war ja jetzt auch gerade die Angst des Hörers der Enteignung zum Beispiel, ne? Das ist ja auch eine ganz tiefe Angst.
Wie gesagt, da wäre die Möglichkeit für die Zentralbank ganz einfach, uns alle die Geldbesitzer zu enteignen, indem sie Unmengen an Bargeld in Umlauf bringen. Das kann sie jederzeit machen. Dazu gibt es andere Wege, gibt es viele Mittel und Wege, und die haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt und gesehen. Also Bargeld schützt davor sozusagen nicht.
Ich wollte gerne noch mal zu diesem pädagogischen Aspekt kommen, weil tatsächlich Untersuchungen dazu. Und die sagen so in etwa, dass Leute mit Bargeld, also wenn sie 200 Euro haben und mit den 200 Euro Sachen einzeln bezahlen gehen und wenn sie ihre Kreditkarte nutzen, sind die Konsumforscher zu dem Ergebnis gekommen, dass die Leute mit der Kreditkarte mehr Geld ausgeben. Mhm. Da gibt es nun
ist
Leute,
ja auch mit Online-Shopping zum Beispiel, ne?
Auch mit Online-Shopping
geht ja
kann,
viel
man
schneller.
Das, kann man das feststellen. Mhm. Und das ist natürlich, also das ist erstmal eine, jetzt wertfrei, die machen das einfach. Das ist aber für Leute, die wenig Geld haben, natürlich nicht so eine gute Idee. Und in der Verschuldungsforschung ist es tatsächlich so, dass man den Leuten da eher sagt, macht's mit Bargeld und weniger mit Karten, weil ihr den Überblick nicht so schnell verliert und nicht so verantwortungslose Käufe tätigt, die ihr sonst vielleicht tätigen würdet.
Ja, jetzt habe ich einen weiteren Hörer in der Leitung, das ist Jürgen Steding. Guten Abend, Herr Steding.
Guten Abend.
Ihre Meinung zu dem Thema?
Ja, ich verfolge das schon eine Weile und ich denke, da wird viel um die Sache drumherum geredet, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich bin der Meinung, es wird nur darauf hinauslaufen, am Ende den Bürger extrem zu überwachen. Wir werden jetzt schon, denke ich mal, mehr überwacht als früher. Und man kann einen gläsernen Bürger schaffen und kann da genau sehen, was passiert. Ich meine, Sie sehen das, wenn Sie Unternehmer sind heute schon, wenn Sie im Ausland eine Firma haben, dann teilt Ihnen das Finanzamt mit, was Sie ausgeschüttet haben, bevor Sie das überhaupt dem Finanzamt selber mitgeteilt haben. Also insofern, wir sind schon gläsern. Und auf der anderen Seite, wenn Sie das Finanzamt prüft, ja, dann unterhält sich zwar das Statistische Bundesamt und Landesamt nicht mit dem Finanzamt, dann prüfen wir alles dreimal und brauchen dreimal Geld. Also für mich ist das einfach eine Überwachungsmaßnahme, eine von vielen, um mehr Geld herauszupressen aus den Leuten, was anderes ist.
Ja, vielen Dank, Herr Steding. Das gebe ich mal an Herrn Schneider weiter. Ist das eine Überwachungsmaßnahme, was Sie da planen? Ja, ist es ja. Ich meine aber eigentlich gegen die Terroristen. Ne? Aber müssen die Bürger das sozusagen ausbaden?
Ich bin ja geboren als DDR, da ist man mit Überwachungsstaat anderes gewöhnt als das, was wir in der Bundesrepublik erleben. Und mit solchen Vergleichen bin ich dann immer vorsichtig, dass es das Schlimmste ist, was wir je erlebt haben. Ich meine, wir haben Recht und Gesetz, wenn Sie eine Steuerlast haben, Herr Steding, dann gilt die und die wird nicht höher oder niedriger, dadurch, ob das elektronisch oder per Bar bezahlt wurde, es sei denn, das, was bar bezahlt wurde, war nicht sauber. Dann ist natürlich klar, dass wenn es jetzt elektronisch ist, dass die Finanzbehörde da eher hinterherkommen kann. Das ist ja vollkommen klar. Ansonsten ist aber der Steuersatz oder die Absetzbarkeit oder andere Dinge so, wie sie sind. Das ändert sich nicht dadurch, dass es digitalisiert ist. Im Übrigen komme ich nochmal zu dem Punkt zurück. Den Hauptbereich können Sie immer noch mit Bargeld machen und in Deutschland läuft ein Großteil des Schwarzgeldes aus Prostitutions, aus Drogengeschäften über Deutschland wird hier investiert. Ich meine, gehen Sie nach Baden-Baden, gucken Sie da die russische Community an. Das sind alles ja offene Geheimnisse. Und dass es offene Geheimnisse sind und wir da ran müssen, zeigt doch nur die Bedeutung dessen, dass man dem eben nicht weiter zugucken kann. Und es ist ein Instrument, ist die Bargeldobergrenze, ist aber nur ein kleines verglichen mit dem, was uns an Problem dort ansteht.
Herr Tennagen, wenn wir aber jetzt sozusagen, das ist ja eine Folge dieses Prozesses, mehr mit Karten, mit Überweisungen, mehr sozusagen unser Geld digital im Internet und sonst wo abwickeln, was bedeutet das denn für den Datenschutz?
Naja, es bedeutet zunächst einmal, dass immer eine Spur bleibt. Und die Frage ist, wer den Zugang zu diesen Spuren hat und wie viel der oder diejenige aus diesen ganzen Datensätzen rauslesen kann. Und meine Sorge ist da in der Tat auch nicht so sehr, dass der Staat da so viel herausliest, sondern das ist tatsächlich so, dass man dann eben als der gläserne Kunde zunächst mal wird, bevor man der gläserne Bürger wird oder bevor man der werden würde. Und das ist nicht unbedingt sinnvoll für uns alle. Und deswegen, aber da hat man natürlich die einfachen Gegenmaßnahmen, dass man tatsächlich einen Teil seiner Sachen bar kauft und dass man sich nicht eben sozusagen so festlegen lässt. Genau wie jede Rabattkartenaktion, jede Frage, ob man jeden Bahnkilometer sozusagen da abbricht. Das kann man alles dann nachverfolgen. Und wenn man dann auch noch sein Handy permanent laufen lässt, dann kann man auch Bewegungsbilden machen und sozusagen die letzten 3 Monate rückwärts verfolgen, wo man überall lang gefahren ist und wann man wo ausgestiegen ist. Braucht man alles nicht? Kann man sich gegen wehren? Muss man sich aber drüber klar werden. Und an der Stelle ist Bargeld tatsächlich ein Stück Freiheit. Und ich würde das auch dann immer auch nutzen. Die andere Frage ist mit dem wirtschaftlich Berechtigten. Ich finde, also da rät man ja offene Türen ein. Wir können ja nicht die ganze Zeit darüber klagen, dass irgendwie die Steuerhinterziehung in Europa so ein großes Problem ist und dass wir zu wenig Geld für alles Mögliche haben und das und dann auf der anderen Seite sozusagen locker zugucken, wie diese hinterzogenen Gelder, wie diese veruntreuten Gelder, was auch immer diese Gelder sind, dann den Wirtschaftskreislauf gerade in Deutschland betreten. Da verstehe ich die Regierung auch, aber da muss man eben Instrumente wählen, die einen ganz normalen Bürger nicht dazu nötigen, dass er Dinge tun muss, die er vorher eigentlich gar nicht tun wollte.
Das meine ich auch, Herr Tenang. Ich will nur ein Beispiel sagen. Also ich selber habe noch nie einen 500-Euro-Schein in der Tasche gehabt. Noch nie. Ich habe vorige Woche versucht, mit einem 100-Euro-Schein in drei verschiedenen Geschäften zu bezahlen. Waren kleinere Beträge, es ist mir nicht gelungen. Mhm. Also die Akzeptanz für diese großen Scheine ist zumindest bei den Kleinhändlern, Zeitschriftenladen und anderen Dingen, ja gar nicht mehr da, sondern die nehmen maximal 50 Euro.
Die war auch früher nicht da. Die ist nicht, das ist nicht neu. Und also wie gesagt, es geht eigentlich, also vielleicht ist es ja nur ein Kommunikationsdesaster, aber sozusagen es passt so unglaublich gut in diese Zeit rein, wo es die eine Diskussion und die andere Diskussion gibt. Und es ist auch nicht gesagt worden, wir wollen, dass Leute, die eine hohe Rechnung bezahlen, dass die eindeutig sich identifizieren, damit man es feststellen kann. Das ist ja eine ganz andere Ansage, als zu sagen, oberhalb von 5.000 Euro läuft alles nur noch elektronisch.
Ich habe noch zwei Hörer, die uns gemailt haben und auch diese Befürchtungen geäußert haben. Wie der Hörer eben, Hubert Mawinski, sagt, wieder mal wird die Terrorbekämpfung vorgeschoben, um die Bürger zu gängeln. Wenn das Bargeld eines Tages verschwindet, freuen sich die Cyberkriminellen. Und dann noch Herr Kaufmann aus Rostock, der meint, Terrorgeldwäsche und die anderen Scheinargumente mal beiseite. Warum will das System die Freiheit unbescholtener Bürger einschränken? Wir diskutieren heute Abend Bargeld unter Verdacht. Wozu brauchen wir Münzen und Scheine? Und Christopher Merci aus Bremerhaven ist jetzt in der Leitung. Guten Abend, Herr Merci.
Ja, schönen guten Abend. Merci ist jetzt ausgesprochen, aber es ist.
Ich habe mich, annähernd versucht dran.
Nee, mache nichts.
Ihre Meinung?
Ich bin auch der Meinung, dass der SPD-Mann, der hat gesagt, keiner will das Geld abschaffen. Das ist falsch. Das steht öfters in der Zeitung. Die Bank of America zum Beispiel, die eine große Kreditkartenfirma ist, will das Bargeld abschaffen. Ein Herr Dr. Wolfgang Schäuble möchte das auch tun. Und wenn das Bargeld abgeschafft ist und ich nur noch mit Plastik bezahlen kann, dann kann nicht nur über Handy ein Bewegungsprofil erstellt werden, sondern auch Plastik. Der kann den Staat völlig kontrollieren, was er gekauft hat, wann er gekauft hat, wo es war. Und ich bin dagegen, dass der Bargeld abgeschafft wird.
Ja, vielen Dank für Ihre Meinung. Herr Schneider, was sagen Sie dazu? Der Staat will das alles kontrollieren, was wir gekauft haben.
Ich muss jetzt Herrn Schäuble in Schutz nehmen.
Ui, wegen der Koalition oder wegen der inhaltlichen Gründe?
Weil er das Bargeld nicht abschaffen will, sondern hat er selbst gesagt, vorige Woche nach dem Treffen der europäischen Finanzminister hält die Debatte in Deutschland für karnevalesk. Und da hat er recht. In Teilen ist es natürlich so, da hat der Tenner darauf hingewiesen, hat vielleicht das Bundesfinanzministerium auch nicht glücklich agiert, indem sie so nebenbei der Staatssekretär gesagt hat, ja, wir könnten uns auch so eine Obergrenze vorstellen. Weil wir sind in der Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union. Und jetzt versucht man, ein einheitliches System innerhalb Europas zu machen. Und niemand will das Bargeld abschaffen. Es gibt eine akademische, rein akademische Diskussion, die sich, also mir zumindest keiner bekannten Partei angeschlossen hat. Also keiner, die ich für relevant halte. Die SPD nicht, die CDU nicht, die Grünen nicht, die Linkspartei glaube ich auch nicht, weiß ich nicht genau. Und von daher ist das, reden wir ein bisschen über etwas, was ein paar Ökonomen fordern, aber nicht Realität wird, weil ich selbst ja auch Bargeld auch in der Tasche haben will und auch wenn ich im Ausland bin, immer gucke, dass ich ein bisschen flüssig bin und natürlich werden die keine Politik machen, die Mehrheit der Bevölkerung nicht will. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir die Sendung haben, um das mal aufklären zu können. Das ist also nicht gewollt. politisch.
Thomas Feier aus Bremen schreibt jetzt, das ist noch eine Frage oder beziehungsweise eine Meinung. Wem nutzt das Abschaffen des Bargelds nur den Banken? Beim Barzahlen kostet es den Verbraucher nichts. Elektronisches Geld kostet der Verbraucher, wird es durch höhere Preise bezahlen. Herr Tenhagen, Chefredakteur Finanztipp, was sagen Sie dazu? Stimmt das?
Naja, also da hat die EU-Kommission ja mal was für die Verbraucher getan, weil diese Kreditkartenfirmen tatsächlich bis in den letzten Sätze Frühjahr hinein zum Teil 3% Gebühren bei den Händlern abgezwackt haben. Und natürlich haben wir das bei den Preisen oben drauf gezahlt, weil der Händler muss das Geld ja irgendwo hernehmen. Das ist inzwischen deutlich abgesenkt worden. Da hat man den Kreditkartenfirmen mal deutlich sagen müssen, dass das so nicht geht. Ansonsten ist es so, dass natürlich alle Systeme Geld kosten. Und das Bargeldsystem, also ich meine, diejenigen, die viel Bargeld zu Hause haben, haben dann hoffentlich wenigstens ein Safe und nicht unterm Kopfkissen und nicht hinter der Revisionsklappe im Bad. Das kostet Geld. Wenn Sie ein Händler sind, ich habe immer diese Beispiele aus Berlin, das gibt es ganz schön, in Berlin-Mitte gibt es so einen Straßenzug, wo eine Kneipe ist, die sehr, sehr viel Kleingeld bekommt, weil die Leute da entscheiden können, wie viel sie für den Wein, den sie konsumiert haben, bezahlen, selber entscheiden können. Mhm. Und die tauschen sozusagen säckeweise Kleingeld bei den umliegenden Einzelhändlern ein, weil die Einzelhändler dann nicht zur Bank gehen müssen und die Gebühren, die die Banken zum Teil jetzt nehmen für eine gerollte 1-Euro-Rolle mit einer abgezählten Menge 1-Euro-Münzen, nicht bezahlen wollen, weil die sagen, das haben wir einfach nicht drin. Das ist alle, da sind Kosten. Bargeld ist kein Umsonst-System, sondern ist ein durchaus kostenträchtiges System. Aber es ist ein System, was im gewissen Rahmen Freiheiten gibt und deswegen sollten wir das erhalten. Und andere Systeme kosten auch was, aber da kann man auch ein bisschen besser regulieren. Also das könnte man per Federstrich machen, dass diese 3% Gebühren nicht mehr sein durften und dann waren sie auch nicht mehr.
Friedrich Bücking aus Hamburg hat auch eine Frage. Guten Abend, Herr Bücking.
Ja, guten Abend, Frau Gonsch. Ich habe eine Frage, aber Sie haben ja da eben mit der Mail von gerade eben einen Stichpunkt gegeben. Dazu möchte ich mich doch vorab äußern.
Vielleicht doch erst die Frage.
Okay.
Ja.
Wie soll denn das praktisch ablaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein gebrauchtes Objektiv von meinem Nachbarn kaufen will, dass der loswerden will und dass ich sowieso immer haben wollte und jetzt zum halben Preis von ihm bekomme, weil es gebraucht ist, muss ich ihm dann erst das Geld überweisen, wenn es jetzt kein Bargeld mehr gibt? Oder muss sich grundsätzlich jeder einen Scanner anschaffen und damit online gehen? Oder
Herr Bücking, das ist ja nur, wenn dieses Objektiv mehr als 5.000 Euro kostet. Ne? Aber wir fragen Herrn Schneider nochmal.
Ja.
Herr Schneider. Was sagen Sie zu Herrn Bücking und seinem Objektiv?
Das ist berechtigt. Ich meine, weiß nicht, was für ein Objektiv das ist, aber 1 für 5.000 kann ich mir nicht vorstellen. Aber sei es drum, selbst wenn Sie was kaufen für 5.000 Euro, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, wie ich Ihnen jetzt vorstelle, die politisch noch nicht geeint sind. Das erste ist, Sie überweisen, dass Ihr Nachbar, so viel Vertrauen kann man schon haben, dass Sie es dann auch bekommen oder der eine oder der andere in Vorkasse geht. Das haben Sie auch bei den ganzen Online-Bestellungen ja in Teilen ja auch, wo man in Vorkasse gehen kann oder dass Sie über Kreditkarte abbucht. Und das Zweite ist ein Vorschlag, den wir Sozialdemokraten dort unterbreiten in die EU-Diskussion, dass Sie einfach feststellen, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte dieses Geldes und deren, der das verkauft und dass das dokumentiert ist. Und dann ist gut. So oft haben Sie...
Ein Kaufvertrag, einen ganz normalen, oder was meinen Sie?
Ja. Ja. Mhm. Ja, also würde sich sowieso anbieten, wenn man über 5.000 Euro Geschäfte macht, das zumindest ein bisschen sicherer zu machen, nicht nur per Handschlag. Also ich glaube, das wird sich alles dann auch noch schütteln, wenn wir klar sein. Aber wir sind ja noch nicht mal in der Einigungsphase auf europäischer Ebene. Deswegen ist ein bisschen eine theoretische Diskussion gerade.
Herr Bücking, und jetzt nochmal Ihr Kommentar zu dem anderen Thema.
Also ich zahle, wo immer es geht, Bargeld los. Und seit einiger Zeit auch kleinste Beträge im Supermarkt mit der Kreditkarte. Erstens zahle ich Bargeld los, weil ich dann kein Bargeld mit mir rumtrage, was mir geklaut werden kann. Mhm. Und zweitens mit der Kreditkarte, weil ich dann alles etwas billiger bekomme. Ich habe eine Visa-Kreditkarte, früher habe ich überwiegend mit der EC-Karte bezahlt. Und obwohl das einen Monat dauert, bevor derjenige, der mir was verkauft, das Geld bekommt und bei mir das Geld abgebucht wird vom Girokonto, kriege ich Prozente. Deswegen, also es ist nicht in jedem Fall teurer, es kostet natürlich Geld. Ich hatte zum Beispiel die Situation vor 2 Jahren, Als ich im Urlaub war und im Hotel fragte, ob ich mit Kreditkarte bezahlen konnte, da haben die gesagt, ja gerne, aber dann kostet es 3% mehr.
Wegen des Hotels dann.
Ich hatte mir vorsichtshalber Bargeld eingestellt. Ich hätte auch mit EC-Karte zahlen können, aber ich wollte das viele Bargeld dann auch gerne loswerden und nicht damit nach Hause reisen. Aber daran sieht man doch, dass diejenigen, die bar zahlen, eigentlich viel zu viel zahlen, wenn sie jetzt bei Aldi, Edeka, Lidl oder sonst wo einkaufen, weil die genauso viel zahlen wie ich, wenn ich oder jemand anders mit der Kreditkarte bezahlt.
Herr Tennhagen, ist das eine gute Möglichkeit, mit der Kreditkarte das alles abzuwickeln?
Also wenn Sie mit der Kreditkarte einen Preisnachlass bekommen, ist das eine wunderbare Möglichkeit, diese Kreditkarte zu nutzen. Daran würde ich es erstmal festmachen. Bei Finanztipp gucken wir dann immer, was für ein Zahlverfahren bringt mir denn die meisten Vorteile ökonomisch. Wenn ich einen Preisvorteil bekomme, dann mache ich das. Und das andere ist halt die leidige Datenschutzfrage. Also wenn ich mit der Kreditkarte irgendwo 2% Preisnachlass bekomme und das ist eine signifikante Summe, dann kann ich ja von den 2% mit meiner Liebsten Abendessen gehen. Dann mache ich das auch.
Peter Matz ist noch in der Leitung. Guten Abend, Herr Matz.
Guten Abend.
Was ist denn Ihre Frage?
Naja, also die ist eigentlich mehr eine Feststellung. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese 5.000 Euro Grenze, wie die reden, wir reden ja nicht über, dass die Bargeldabschaffung generell damit fliegen jetzt ja machen.
Nein, genau.
Die Frage, die sich mir einfach da stellt und die ist auch schon die ganze Zeit in der Diskussion, wer hat denn wirklich konkret ein Problem, da zu erwarten, dass er in Zukunft eben nicht mehr diese Summe in bar bezahlen kann? Das ist ja komplett an der Lebensrealität vorbei. Also wie Sie ja auch schon mehrfach in der Sendung gesagt haben, hat in der Regel ja niemand dauernd 1.000 Euro oder 5.000 Euro bei sich und kann die jetzt nur nicht mehr ausgeben. Es sei denn, die Herkunft dieses Geldes ist eben nicht ganz geklärt, ob das jetzt die Schwarzarbeit des Handwerkers ist oder ähnliches. Deswegen ist es doch im Prinzip, muss das doch der Steuerbetrug, der wahrscheinlich damit vermieden kann, muss doch im Prinzip auch sämtliche Datenschutzfragen doch eigentlich auch aufwiegen.
Mhm. Herr Matz, das war ein klares Plädoyer für die Position auch von Herrn Schneider. Herr Schneider, fühlen Sie sich bestärkt?
Ja,
ich jetzt ganz erleichtert. Endlich mal eine Stimme auf Ihrer Seite. Ja, vielen Dank, Herr Matz, für den Anruf. Herr Beusen-Hochgräfe, glauben Sie denn, dass diese Maßnahme überhaupt einen Einfluss hat sozusagen auf Bargeld, auf die Konjunktur, auf die Steuererhöhung, was weiß ich alles, also dass wir das überhaupt merken?
Es ist sicherlich im ersten Moment, mag es den einen oder anderen Vorgang geben, bei dem auf einmal Steuerehrlichkeit stattfinden muss, die vorher nicht da war. Die Bekämpfung von Schwarzarbeit oder von Steuerhinterziehung und ähnlichen Dingen ist natürlich aus Sicht der steuerehrlichen Bürger sehr zu begrüßen. Weil es dann natürlich in der Summe eine Entlastung für die ehrliche Mehrheit bringen sollte und dürfte. Die Effekte, würde ich vermuten, werden nicht allzu groß sein. Und ich glaube, Herr Schneider hat es ja auch schon angesprochen, es geht da um eine Teilmaßnahme. Man muss wahrscheinlich eine Vielzahl anderer Maßnahmen ergreifen, damit es wirklich wirkt, weil man einfach entsprechend Dinge auch wiederum umgehen kann. Sozusagen, man kann auch wenn die dunklen Geldkreisläufe weiterhin im Dunkeln bleiben und man sie nie an das helle Licht heranholen will, dann wird es da auch nie einen Zugriff geben. Und das heißt also, wenn dann wiederum andere Güter oder meinetwegen Gold, Ähnliches erworben wird, mit was dann wiederum zu Tauschgeschäften genutzt wird, dann kann man solche Dinge auch wiederum umgehen. Und von daher kann ich nur sehr schwer abschätzen, ob es wirklich signifikant dazu beitragen wird, dass Steuerehrlichkeit gesteigert wird, dass Schwarzarbeit bekämpft wird dass meinetwegen auch Geldwäsche bekämpft wird. Da muss man wahrscheinlich mal das ausprobieren. Das ist wahrscheinlich jetzt die Position der Politik. Wir probieren es mal. Und ob es wirklich was gebracht hat, das kann man dann erst in einigen Jahren klären.
Ja, da.
Ich würde gerne einfach eine Frage stellen wegen des Ausprobierens. Wenn ich das richtig gelesen habe, haben die Italiener für eine längere Zeit eine 1.000 Euro Bargeldgrenze gehabt. Das heißt, man konnte seinen Motorroller auch nicht mehr bar bar kaufen und sind jetzt wieder bei 3.000 Euro. Und mir stellt sich die Frage, ob es denn irgendwelche Erfahrungen gibt, dass das dazu geführt hat, dass italienische Schwarzgeschäfte nun sozusagen immer 300 Kilometer weiter nördlich irgendwo zwischen Baden-Württemberg und der schleswig-holsteinischen Grenze nach Dänemark stattgefunden haben. Gibt es da tatsächlich empirische Erkenntnisse drüber? Und wenn ja, warum hat man denn diese Summe von 1.000 wieder auf 3.000 Euro erhöht?
Tja, Herr Schneider, können Sie was dazu sagen?
Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich kann Ihnen sagen, in Frankreich sind es 1.000, in Belgien sind es 3.000, in Spanien sind es 2.500 Euro. Das ist ein Flickenteppich. Die Franzosen haben es auch nochmal runtergenommen. Die hatten, glaube ich, 3.000, haben jetzt unter Begründung Terrorismusfinanzierung ist runtergenommen, auf 1.000 Italiener sind höher gegangen. Italien, muss man sagen, hat zwar ein wahnsinniges Problem mit der organisierten Kriminalität, allerdings haben sie auch die striktesten Gesetze, Beweislastumkehr zum Beispiel, dass sie beweisen müssen, das Geld ist sauber, dass sie investieren. Und aus diesem Grund geht ja sehr viel italienisches OK-Geld nach Deutschland, in meinem Wahlkreis zum Beispiel, mir bekannt, schwer nachweisbar, und führt dazu, dass mehr oder weniger hier ein friedliches Leben führen können und sich Deutschland nicht kümmern. Und das, aus diesem Grund gibt es auch gerade von den italienischen Kollegen auch den Wunsch, dass wir uns dort auch stärker mit abstimmen. Weil was passiert denn? Sie haben Schwerstkriminelle, die das gesellschaftliche Leben irgendwann auch dominieren, denen die Immobilien gehören. Die infiltrieren mehr oder weniger den Bausektor in Deutschland und führen dazu, dass normale Gewerbstätige nicht mehr in der Lage sind, damit mitzuhalten. Und sie schaffen irgendwann auch Oligopole. Und ich will mal so sagen, ob diese Obergrenze der Weisheit letzter Schluss ist, das kann ich Ihnen empirisch nicht belegen. Ich glaube aber, dass es den Versuch wert ist, um nach vielen anderen Maßnahmen diesen Punkt auch mit aufzugreifen und es zumindest mit einer Testphase zu probieren. Das heißt ja auch, oftmals befristen wir ja auch Gesetze oder machen eine Revisionsklausel hinein. In dem Punkt sind wir noch nicht, aber ich finde, das ist alles überlegenswert, um dann zu gucken, hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert.
Herr Tennagen, jetzt waren ja viele Hörer, die einfach auch Angst hatten, sich auf Kartengeschäfte, auf Überweisungen, auf Online-Geschäfte mit der Bank einzulassen. Jetzt am Schluss ganz kurz ein paar Ratschläge an diese Hörer. Also wie kann man sich da absichern?
Also erstmal sind eigentlich Online-Geldgeschäfte genauso sicher wie Bargeschäfte. Der wesentliche Punkt, den man machen sollte, wenn man das mit dem Rechner mal macht, man macht das zu Hause an seinem Rechner, an dem einen, und man hat ein ordentliches Virenschutzprogramm ständig drauf. Dann ist man eigentlich ordentlich auf der sicheren Seite. Und diese Geschichten kann man dann heute auch machen. Man kann heute mit einer Kreditkarte weltweit sozusagen kostenlos Geld abheben an vielen an ganz, ganz vielen Stellen. Man kann heute annähernd kostenloses Girokonto online führen. Das ist alles online möglich. Und von der Kostenseite her ist das für einen Bürger, der sich damit ein bisschen beschäftigt, super. Und ich stelle eben fest, dass auch die 70- und 75- und 80-Jährigen, jedenfalls haben wir das bei Finanztipp als Rückmeldung, sich diese Online-Konten einrichten und das gut bewältigt bekommen. Die Computerfirmen und die Banken werden ja auch besser da drin, ihren Kunden zu erklären, wie man das denn macht und das leichter zu machen. Im Übrigen ist das auch echt super wegen der neuen IBAN. Also weil diese ganzen Nummern, diesem langen Ding, wenn man das dann einmal eingegeben hat, dann funktioniert das, das kann man speichern, dann vertippt man sich nicht und verschreibt sich nicht, es kommt nicht irgendwo anders an. Und ganz persönlich gesprochen, wir haben auf dem Firmenkonto, gab es letzthin den Versuch einer Abbuchung, da hat jemand handschriftlich sozusagen mit so einer ganz klassischen Überweisungskarte versucht, 2.000 Euro für ein paar iPhones und ein bisschen mehr Technik drum von unserem Konto runterzuholen und die Unterschriften gefälscht. Und das hat der Banker gemerkt, weil es so ungewöhnlich ist, dass sowas noch ankommt.
Und wenn ich dann nicht will, das war ja auch die Angst, dass irgendwie die Unternehmen wissen, was ich gekauft habe, dass ich nicht dauernd Angebote kriege, was mich noch interessieren
könnte. Dann hebe ich
das
Geld beim Automaten ab, gehe um die Ecke und bezahlst dort bar.
Das ist auch ein guter Tipp.
Das geht wunderbar. Also da können Sie sozusagen vom teuren Hotelzimmer bis zu, da können Sie alles Mögliche machen. Und es bleibt alles unter 5.000 Euro auch.
Gut. Unser Thema heute Abend war Bargeld unter Verdacht. Wozu brauchen wir eigentlich Münzen und Scheine? Und wir haben gesehen, das Bargeld wird es noch weitergeben und die Münzen und Scheine auch. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, Versuche, die jetzt gestartet werden sollen. Dabei war Hermann Josef Tenhagen. Er ist Chefredakteur von Finanztipp. Jens Beusen-Hochgräfe, Konjunkturexperte am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und Carsten Schneider, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss. Morgen Abend haben wir auch wieder eine Redezeit. Und da ist das Thema Schicksalsgipfel für Angela Merkel, die EU und die Flüchtlingsfrage. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Mein Name ist Verena Gonsch, die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.